Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, mit euch und unter euch zu sein und gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Und ja, wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Sehr viel geschieht rund um uns, sei es politisch, sei es unter den Nationen. Wir hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Sehr viel Unruhe auch in der Politik, unterschiedliche Meinungen, eine Gesellschaft, die sehr gespalten ist, zwischen links und rechts, zwischen ultra-religiös bis ultra-liberal und weiß ich, was alles es noch gibt. Und wir sehen eine Entwicklung, wo die Werte Gottes über Bord geschmissen werden und der Mensch im Vordergrund ist. Ja, so ist der Mensch. Aber Kriegs- und Kriegsgeschrei auf diese Art und Weise haben wir schon länger nicht mehr gehört, wie wir es heute erleben, ungefähr seit mehr als 2 Jahren. Krieg in Europa, Krieg in der Osten. Und wir fragen uns, wo geht all dies hin? Eine liebe Schwester hat ja gebetet, Herr, wir beten für Frieden. Ja, selig sind die Friede stiften, das glauben wir. Aber wir müssen eins vor Auge haben, Friede ist nur möglich durch Christus. Wahrer Friede, nur durch Christus. Unsere Welt braucht Christus. Unsere Welt braucht Jesus. Und genau darum soll es auch heute gehen. Wir wollen kurz in Gottes Heilsplan hineinschauen. Kurz auf Israel schauen. Keine Angst, ich werde nicht zu viel Politik reden. Aber ich glaube, wir Christen haben eine Verantwortung, wenn es um Israel geht und um Israel heilsgeschichtlich einordnen zu können. Aber vorher möchte ich noch mal mit uns beten. Aber Vater, wir danken für diesen heutigen Morgen. Danke für Gemeinschaft unter Geschwister. Danke, dass du, dein Heiliger Geist, Mitte unter uns bist. Und so beten wir, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Amen. Ja, wenn wir über Israel denken, über was denken wir da? Momentan denken wir tatsächlich an diesen Krieg, der im Nahost schon über längere Zeit stattfindet. Ein Krieg, der sehr so hoffnungslos aussah und immer noch sieht. Wenn wir diese ganze Ereignis rund um diese Geisel anschauen und wir sehen, wie 100 Terroristen, teilweise solche, die mehrmals lebenslang im Gefängnis sitzen sollten, befreit werden, um eine Geisel frei zu bekommen. Und für Israel ist der Preis sehr, sehr hoch. Es ist ein hoher Preis, der sie bezahlt, um ihre Geisel wieder frei zu bekommen. Wir müssen sehen, dies hat sich in der Geschichte Israels die letzten 76 Jahre mehrmals wiederholt. Immer wieder die gleichen Ereignisse. Aber nicht auf diese Art und Weise, wie wir seit dem 7. Oktober 2023 in Israel erleben. Zuerst einmal wurde das Kernland Israel getroffen. Zuerst einmal war das gesamte Land Israel unsicher. So etwas gab es nicht seit der Staatsgründung Israels. Die sicherste Grenze der Welt war die unsicherste Grenze der Welt oder wurde zur unsicherste Grenze der Welt. Ja, und warum all diese Ereignisse? Warum ist Israel heute in aller Munde? Warum redet die ganze Weltpolitik schlussendlich irgendwie trotzdem noch über Israel? Und warum diese Hoffnungslosigkeit auch in Israel? Wie viel haben gebeten und wir ja auch, dass die Geisel endlich freikommen. Und es ging fast 1,5 Jahre, bis sie endlich, die eine kam früher, aber noch lange nicht sind alle Geisel frei. Und oft kommt tatsächlich diese Frage, Herr, wo bist du? Wo bist du? Und wahrscheinlich, wenn wir in Europa anschauen, dieser Krieg in der Ukraine, man rechnet, dass in diesem Krieg sogar über 300.000 Soldaten umkamen. Stellt euch mal diese Zahl vor, die anderen reden über viel höhere Zahlen. Präsident Trump hat ja über 1,4 Millionen Verletzte und Tote geredet. Ob diese Zahl stimmt, bezweifle ich. Aber trotzdem, wenn es nur 300.000 schon sind, junge Männer, dieses Schlachtfeld des Nix, einfach so umkommen. Ja, unsere Welt, wo geht es hin? Aber in diese ganze Reihe sollte unser Blick schlussendlich auf Israel sein. Warum? Lass uns öffnen, Jesaja Kapitel 62. Jesaja 62. Jesaja 62, da lesen wir Vers 6 und 7. Vers 6 und 7 von Jesaja 62. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Ja, wer sind diese Wächter auf der Mauer Jerusalem? Das ist eine Bildsprache. Wer sind das die, die Gott keine Ruhe gönnen sollen? Das sind wer? Die Betende. Die, welche Gottes Verheißungen kennen und dementsprechend auch Gott anbeten. Unsere Gebete sollten nie getrennt vom Wort Gottes sein. Gott gab uns Verheißungen. Gott gab uns einen Maßstab. Und anhand seiner Verheißungen, nach seinem Wille sollten wir beten. Und wir müssen verstehen, Gebet hat Kraft. Eine Gemeinde, die nicht betet, wird untergehen. Eine Ehe, wo das Gebet nicht eine Rolle spielt, wird oberflächlich bleiben. Und so weiter. Gebet hat Kraft. Und siehe da, Jesaja ruft, betet, gibt Gott keine Ruhe, aber was? Und lasst ihm, Vers 7, und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Gibt Gott keine Ruhe. Und in diesem Kontext geht es um ein zukünftiges Ereignis, wo Jerusalem seinen Platz unter den Nationen wieder zurückbekommt. Wo es zu den der Stadt des Königs wird. Dieser Tag kommt noch. Das sind göttliche Verheißungen, welche wir durch das gesamte Heilsplan Gottes sehen. Lass uns noch ein anderer Vers sehen. Psalm 122. Psalm 122, wir sind da in die, es ist ja ein Wallfahrtslied. Und Vers 6 und 9, da lesen wir eine ähnliche Gedanke. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deiner Mauer und sichern Ruhe in deinen Palästen. Nochmal Vers 6, bietet für den Frieden Jerusalems. Auch da dieser Ruf, betet, dass in Jerusalem Friede sein wird. Wir haben auch ein Gebet, welches wir oft betet, das Vaterunser. Im Vaterunser, was beten wir? Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wenn wir beten, dein Reich komme. Auf der einen Seite haben wir die Gemeinde, ein Teil vom Reich Gottes. Ja, wir sind schon ein Teil von diesem Reich. Aber wenn wir beten, dein Reich komme, geht es um etwas Zukünftiges. Und welcher Zukünftiges? Hin zum tausendjährigen Reich. Wir haben ein Lied gesungen. Wir haben gesungen, der Löwe und das Lamm. Das Löwe und das Lamm. Ja, Moment, warum Löwe? Er kam als Lamm Gottes. Er kam als der vollkommene Lamm Gottes, um für die Menschen zu sterben. Und dafür, damit sich dies erfüllt, erwählt Gott ein Volk aus. Welches Volk? Das Volk Israel. Nicht die Gemeinde. Die gab es damals noch nicht. Das Volk Israel. Und er wählte sie nicht aus. Und das ist ganz wichtig auch für uns, dass wir Israel nicht, ich bin in Israel aufgewachsen. Ich liebe das Land, auch das Volk. Aber ich habe eins gelernt. Israel müssen wir durchs Wort Gottes verstehen. Und nicht durch Sympathie oder Empathie. All dies bringt nichts. Wie sieht Gott dieses Volk? Und dann haben wir auch eine Antwort. Warum ist dieses Volk auch zurück in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat? So einfach ist es eigentlich. Ja, warum wählt Gott dieses Volk aus? 5. Mose, Kapitel 7, da lesen wir. 5. Mose 7, Vers 7 und 8. Nicht deshalb, weil ihr zahlreich werdet, als alle Völker hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Väter geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also Gott sagt ganz klar, ihr seid nicht besser als die anderen Völker, nicht ein größeres Volk als die anderen, sondern weil Gott sie liebt hatte, weil Gott ein Eid geschworen hat. Und dieser Eid ist sehr wichtig, auch für uns als Trost. Wir kommen später zum Mahl des Herrn. Und dieses Mahl ist ein Erinnerungsmahl. Es ist Erinnerung, was geschah, und eine wunderbare Hoffnung, was noch geschehen wird. Einmal werden wir bei ihm sein und kein Macht dieser Welt kann uns dies wegnehmen. Es ist eine Verheißung, welche er uns gab, aber diese Verheißungen, die er Israel gab, gelten Israel damals und heute noch. Was hat Gott, wo er sich Abraham offenbarte, sagte er ihm, 1. Mose 12, Vers 3, da lesen wir, wie Gott sich Abraham offenbart. Er ruft ihm heraus und er sagt, geh dorthin, wo ich dir zeigen werde. Und in Vers 3 lesen wir, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Eine Segen für alle Nationen, für alle Geschlechter auf der Erde wird durch dich, Abraham, kommen. Und diese Verheißung erfüllt sich durch das Lamm Gottes, Jesus Christus. Wir haben jetzt keine Zeit, um diesen gesamten Heilsplan Gottes zu sehen und zu sehen, wie sich dies erfüllt, was Gott verheißen hat. Wie sich durch Abraham, wie Gott Abraham auserwählt und dann Isaac, dann ein Jakob, dann ein Stamm Juda. Schlussendlich aus dem Stamm Juda das Hause Isais und aus dem Hause Isais David. Und David gab Gott diese Verheißungen, dass ein zukünftiger kommen wird, der herrschen wird. 2. Samuel Kapitel 7. Aber schon Juda gab Jakob eine prophetische Verheißung, dass einer kommen wird, der Ruhe stiften wird. Der Shiloh, 1. Mose 49. Und dieser, der kommen wird, der Shiloh, er wird königlich sein. Ein Zepter wird er haben. Und so sehen wir, Gott wählt Israel aus für einen Auftrag. Und nicht, weil sie besser oder schlechter waren, sondern weil er sie auserwählt hatte, weil er es so wollte. Mit einem schlussendlichen Ziel, sein Heilsplan. Das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes. Und dieser ganze Kampf gegen Israel schon damals, hin zum babylonischen Gefangenschaft. Sie wurden weggeführt, aber sie mussten zurückkommen in das verheißene Land. Warum? Weil das Heil kommen musste. Von wem? Jesus auf dem Weg nach Samaria, er begegnet die Samariterin. Und was sagt er ihr? Das Heil kommt von den Juden. Und er war es. Es musste sich erfüllen. Darum war das Volk zurückgekehrt aus Babylon. Und da kam er auch als Lamm Gottes. Aber jetzt kommt diese Aber. Warum sind sie wieder zurück? Und da kam die Diskussion auch in der Gemeinde. Da kam die Gemeindezeitalter. Und die Frage war, hat Gott Israel auf Seite gesetzt oder hat er sie ganz verstoßen? Eine Diskussion in der Kirche seit dem 2. Jahrhundert da ist. Und in langer Zeit war der Ersatztheologie diese Verständnis, das heißt die Gemeinde hat die Stellung Israel auf sich genommen, Israel hat keinen Platz mehr vor Gott, eigentlich der dominanteste Verständnis in der Gemeinde. Jetzt müssen wir aber sehen, Gott hat verheißen einen Segen. Aber in 2. Samuel Kapitel 7, wir öffnen es, ich habe es ja schon erwähnt, sagt er was? Sagt Gott was zu David? Da geht es ja um der Zukunft, um diesen Ausdruck Ben David, Sohn Davids. Der Sohn Davids, ja, wie wird er kommen? Oder was wird er sein? 2. Samuel Kapitel 7, da lesen wir, und da geht es um Salomo unter anderem, aber es geht, und wir werden sehen, um einen zukünftigen, der noch kommen muss. Und wir lesen ab Vers 12 bis Vers 16, 2. Samuel 7, 12 bis 16. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinem Vater liegst, so will ich deinem Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Das ist Salomo. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Jetzt kommt ein Ausdruck, der wir immer wieder sehen, wenn es um Israel geht. Diese Verheißung, welche Gott Abraham gab, wo er es mit einem Land zu tun hat, eine Nation und ein Segen, sind ewige Verheißungen. Und das verspricht Gott, ein Königreich auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Dieser letzte Vers sollten wir unbedingt richtig verstehen. Nochmal, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und da ergänzt diese Verheißungen, ergänzen die Verheißungen, die Gott Abraham gab. Sie bringen uns ein Gesamtverständnis von der prophetischen Botschaft eines Jakobs an seinen Sohn Judah. Aus welchem Haus wird schlussendlich der kommen? Und so, aus diesem Text haben wir den Ausdruck. Ben David, Sohn Davids. Vielleicht ganz nebenbei. Es lohnt sich, die Bibel ganz genau zu lesen. Und wenn ihr Bibel liest, liest es langsam. Ja, langsam. Nachsinnen. Interessant, was sagt er da? Wie wird er den Nachkommen David bestrafen, der untreu ist? Nochmal Vers 14. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber merkt ihr, was wir da lesen? Es gab einer, der nicht gesündigt hat. Und menschlich gesehen, was kam über ihm? Menschenruten und Schlägen der Menschenkinder. Das, was der bekommen musste, der es verdient hat, hat jemand bekommen, der es nicht verdient hat, um unsere Missetaten willen. Schon da in dieser Verse wird schon vorausgesagt, der Ben David wird die Strafe auf sich nehmen. Aber sein Thron soll auf ewig fest stehen. Und diese Verheißung sollte uns vor Augen sein. Dein Reich komme, die Friede Jerusalems. All dies sehen wir im Wort Gottes. Und ja, er kam als Lamm Gottes. Aber dann stellen die Jünger Jesus eine Frage in Apostelgeschichte Kapitel 1. Und sie stellen eine berechtigte Frage. Sie stellen eine Frage, weil sie das Alte Testament kannten, weil sie Gottes Wort kannten. Sie kannten seine Verheißungen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 6, da lesen wir, da fragte ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Jetzt könnten die einen sagen, ja, sie haben einfach keine Ahnung gehabt von Gottes Heilsplan. Sehr wohl haben sie eine Ahnung gehabt, weil sie wussten, die Verheißungen von einer Königsherrschaft auf Erde. Aber was sagt Jesus ihnen? Und diese Rede ist auch für uns sehr wichtig, weil wir wissen weder Tag noch Stunde. Geschwister, auch wenn es rund um uns chaotisch aussieht, kann es auch noch 50 und auch noch 100 Jahre dauern. Ich war letztens in einer Versammlung in der Schweiz, ich habe dies gesagt, da war eine ältere Schwester ganz vorne und die sagte mir in aller Klarheit, ganz klar nicht, der Herr kommt bald, ja, der Herr kommt bald, aber nach seiner Zeit. Ich glaube auch, der Herr kommt bald. Und wenn ich diese Chaos sehe, diese Gottesentfernung, der Abfall, welche wir in 2. Thessaloniker Kapitel 2 lesen, das Abfall vom Christentum, welche wir im Christentum ja sehen, da passt vieles zu endzeitlichen Ereignissen. Und trotzdem wissen wir weder Tag noch Stunde. Und was sagte Jesus dann da? Vers 7. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das setzt Jesus ein Ziel. Bis an das Ende der Erde soll ein Zeugnis ausgehen. Ein Zeugnis über was? Über was damals in Jerusalem geschah. Über das Kreuz von Golgatha. Über das Lamm Gottes, das gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Diese Botschaft muss raus in aller Welt. Aber wir haben gesungen, Lamm und Löwe. In der Offenbarung Kapitel 5, ihr dürft es gerne öffnen, Offenbarung Kapitel 5, da lesen wir, wie Johannes da im Himmel einen Blick bekommt. Und da geht es um das Buch, das versiegelt war. Und keiner konnte es öffnen. Und da lesen wir, ja, und es gibt keine Träne im Himmel, aber Johannes weinte im Himmel. Und da lesen wir Vers 4, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und eine von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Ja, wer ist der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids? Das ist Ben David, der verheißene König. Und jetzt, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und in Mitte der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Er blickte auf dem Löwe und sieht nicht das Löwe, er sieht was? Ein Lamm wie geschlachtet. Der Lamm ist der Löwe. Und da sehen wir das erste Kommen des Herrn und das zweite Kommen des Herrn. Er wird kommen als der Löwe aus dem Stamm Juda. Der König, um zu herrschen. Und das lesen wir in Jesaja 11, in Jesaja 65 und in andere Abschnitte über dies, was noch kommt. Und nochmal gehen wir zurück zur Apostelgeschichte 1, Vers 6. Diese Frage, Herr, stellst du in diese Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Das war nicht eine Frage ins Leere hinein. Das war eine Frage, weil sie etwas verstanden haben. Aber dazwischen kam eine andere Zeit, die Gemeindezeitalter. Die Gemeindezeitalter. Gnadezeit. Aus Jerusalem ist diese frohe Botschaft in alle Welt gegangen. In alle Welt. Diese einzige rettende Botschaft. Und dies ist, was die Welt heute noch braucht. Es gibt keine andere rettende Botschaft. Und Geschwister, diese Botschaft gilt auch das Volk Israel. Israel braucht Jesus. Israel braucht Jesus. Aber das Volk ist zurück. Das Volk ist zurück in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Und jetzt stelle ich euch mal ganz hypothetisch eine Frage. Wenn Israel zurückkehrt in sein Land, weiß der Teufel was? Seine Tage sind gezählt. Seine Tage sind gezählt. Wie lange noch? Auch er weiß es nicht. Aber wir müssen sehen, der Teufel ist in einem ständigen Kampf gegen Gott. Der Teufel setzt alles daran, um Gottes Heilsplan zu zerstören. Und der Teufel glaubt tatsächlich, er kann Gott besiegen. In Jesaja Kapitel 14, Ezekiel 28 haben wir einen Blick über dies, was mit dem Satan geschah. Über dies, was er war. Wunderbar geschaffen. Es steht vollkommen geschaffen, vor Gott war er. Einen Engel des Lichtes, eine helle Morgenstern. Da haben wir das Ausdruck aus dem Latein Lucifer. Das ist ein schöner Ausdruck, aber nennt eure Söhne nicht so, ja? Aber Lucifer, helle Morgenstern. So eine war er. Und er wurde hochmütig. Und er glaubte und glaubt immer noch, dass er tatsächlich Gott besiegen kann. Und dieser Kampf gegen Israel ist der Kampf gegen Gottes Heilsplan. Weil wenn er Israel vernichten kann, hat er Gottes Heilsplan vernichtet. Wenn Israel keine Nation mehr ist vor Gott, dann ist Gott ein Lügner. Da hält Gott sein Wort nicht. Und das sehen wir durch die ganze Geschichte bei der Geburt schon. Der Kindermord von Bethlehem. Warum? Der Satan glaubt, er kann, aber er kann nicht. Der Satan kehrt in Juda hinein, um Jesus zu verraten. Und Satan selbst wird ein Werkzeug Gottes, denn es musste so geschehen. Es musste alles so geschehen. Aber so haben wir jetzt diese Frage, ja, wie ordnen wir jetzt Israel ein? Und für Paulus war diese Frage sehr, sehr markant. Und interessant, ich glaube, Paulus erkannte sogar, wahrscheinlich durch Gottes Geist, dass diese Frage in die Gemeinde hineinkommen wird. Und wir öffnen Römer Kapitel 10. Und das, Paulus ist sehr klar, wenn es um Israel geht. Er erkennt ihr Herz. Aber was erkennt Paulus auch? Paulus selbst war ein Israelit mehr als alle anderen, aus dem Stamm Benjamin. Er sagt in Philipper Kapitel 3, beschnitten am achten Tag, ein Pharisäer, mehr als alle anderen es waren aus seiner Generation. Er war ein Eiferer, ein Hebräer, von Hebräer sagt er über sich selbst. Er kämpfte diese Gnade Botschaft mit aller Kraft, so dass er bereit war, die Gemeinde zu zerstören. Und dann offenbart sich wem ihm? Auf dem Weg nach Damaskus, Jesus. Und Paulus ist ein Bild auf Israel. Israel braucht Jesus. Und bis zum heutigen Tag ist dieses Volk Israel ein hartnäckiges Volk, wenn es um diese rettende Botschaft geht. Aber wir kommen noch gerade dazu. In Römer Kapitel 10 lesen wir, wie Paulus dann das Alte Testament zitiert und sagt, Vers 20, Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsam und widerspenstigen Volk. Die nicht gesucht haben und gefunden haben, das sind schlussendlich die diese Gnade erfahren haben. Ich lege es auf die Gemeinde aus. Die Gemeinde, aber das Volk Israel, widerspenstigen Volk. Und da kommt mit Recht diese Frage, Kapitel 11, Vers 1. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und da ist Paulus so typisch in seiner Sprache. Das sei ferne. Das sei ferne. Dieser Ausdruck, das sei ferne. Ich sage, wie könnt ihr überhaupt zu so einem Gedanken kommen? Es ist doch klar, dass dies nicht der Fall ist. Und dann nimmt er sich selbst als Beispiel, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abraham, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat und so weiter. Jetzt können sehen wir erstmal der erste Punkt. Innerhalb der Gemeinde gab es immer eine gläubige Überrest, eine gläubige jüdische Überrest. Das Judentum hat sich damals in zwei Richtungen entwickelt. Nach der Auferstehung, die eine Seite war das pharisäerische Judentum hin zum heutigen rabbinischen Judentum. Ja, was ist die andere Seite dann? Das messianische. Ja, ich weiß, es gab noch die Sadduzäer und noch andere Gruppen. Alle Gruppen sind schlussendlich untergegangen. Und das pharisäerische ist geblieben hin zum rabbinischen Theologie, was wir heute haben. Eine Theologie, die weit entfernt ist von der biblischen Verständnis. Das muss uns vor Augen sein, in aller Liebe. Aber dies müssen wir sehen. Aber die zweite Richtung ist das Messianische. Die erste Gemeinde war jüdisch. Die Apostel waren Juden. Das Heil kommt von den Juden. Jesus war ein Jude in dem Fall. Paulus war ein Jude. Die ersten Gläubigen im Römischen Reich waren Jude. Und so war die erste Gemeinde sehr stark jüdisch und so können wir auch Galaterbrief besser verstehen, Jakobus besser verstehen, damit alles ein bisschen einfacher. Aber dann kamen, wer kam noch hinein? Halleluja, die Heiden. Und Paulus, er erwähnt das so schön, sei es in Epheser, sei es in Kolosser, da ist weder Jude noch Grieche, wir sind eins in Christus. Und so beweist er ja in Römer 11, er hat sie nicht verstoßen, sondern in der Gemeinde gibt es eine gläubige Überes. Ja, was ist damit die Ungläubige? Ja, da geht er weiter in Kapitel 11 und erklärt, es wird aber bis zu Ende auch eine ungläubige Überes da sein. Bis zum Ende. Ich lese einzelne Verse, Kapitel 11, Vers 11. Ich frage nur, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferner. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Da erklärt Paulus, Gemeinde, ihr habt einen Auftrag, wenn es um das jüdische Volk geht. Der Auftrag ist schlussendlich, sie zur Eifersucht zu reizen. Wisst ihr, ich glaube, wir als Christen können nicht nur die Juden zur Eifersucht reizen, wir können unsere ganze Gesellschaft zur Eifersucht reizen. Ja, wie? Funktionierende Gemeinde. Ich sage meine Jugendlichen in der Schweiz, ob sie verstehen, welche Privileg sie haben. Wir sind ungefähr 100 Jugendliche am Freitagabend. Ob sie verstehen, welche Privileg es ist, auf diese Art und Weise in Friede zusammenzukommen, wo wir alle gemeinsam den gleichen Ziel haben. Weil Fremde, die Jesus nicht kennen und hineinschauen, die werden eifersüchtig. Sie sehnen sich nach dieser Art Gemeinschaft. Funktionierende Familie. Funktionierende Familie, Kinder und Eltern, Großeltern und so weiter. Und alle zusammen, dass wir Gott loben und preisen durch Gebet und Gesang. Wo singt man heute in der Gesellschaft? Singt man heute noch in der Gesellschaft? Ja, nach 2, 3, 4 Bier vielleicht. Aber sonst, auf diese Art und Weise, das kennt unsere Gesellschaft nicht. Dieser Lobpreis, darum ist es wichtig, in jeglicher Lobpreis. Die Gemeinde lobpreist Gott. Gemeinsam, jung und alt, preisen wir Gott. Ja, ich war sehr froh, dass in der eine Lied, der eine Strophe war ja aus einem alten Lied, ja. Und da konnte ich, ja, die kannte ich besser, konnte ich auch vom ganzen Herzen mitsingen. Und das ist wichtig, jung und alt. Der Liedgut ist ein junger Liedgut und ein altes Liedgut. Alles gehört zusammen. So wichtig. Und das führt eine Gesellschaft zur Eifersucht. Eifersucht. Die Kinder unserer Nachbarschaft, die sind ständig bei uns zu Hause. Ja, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, oh, was ist jetzt wieder passiert? Ja. Aber es ist schön, weil da gibt es eine Mutter, die Zeit hat. Und Christus ist Zentrum unseres Hauses. Und interessant, Kinder spüren es. Die spüren es. Die eine Mädchen ist ein bisschen traurig, aber die hat schon ihrer Mutter gesagt, ja, sie will, dass meine Frau ihre Mutter wird. Ja. Ja, ist nicht so positiv, ja. Aber ich glaube tatsächlich, es ist diese Liebe, Zeit, Geborgenheit, Respekt und so weiter. Sehen wir, wie wir die Menschen zur Eifersucht reizen können? Aber dieser Auftrag, sagt Paulus, haben wir, siehe nochmal Vers 11, gegenüber das jüdische Volk. Die, die das eigentliche Botschaft bekamen, haben es abgelehnt. Und jetzt kommen Heide und preisen den Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Sie preisen den Gott Israels. Und das verstehen die Juden nicht. Wir lesen weiter, Vers 12. Wenn ihr aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Also Paulus redet über einen Punkt, es kommt der Tag, wo ihre Fülle kommen wird. Was heißt das? Wo das Volk Israel wieder aufgenommen wird. Und welches solch ein Segen über die Nationen gekommen ist. Durch den Fall des Volkes, was wird es für ein Segen sein, wenn Gott sie wieder aufnimmt? Also Paulus sagt sehr klar, es wird eine gläubige Überrest durch die gesamte Gemeindezeitalter da sein. Aber dieser gläubige, gläubige Überrest und ein ungläubiger Überrest. Und dieser ungläubige Überrest, auch dieser wird mal ein Ende haben. Und das lesen wir Vers 25 vom Kapitel 11. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Zum Teil, das heißt, ein Teil ist gläubig und der andere Teil ungläubig. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Es kommt der Tag, wo einer kommen wird und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden wird. Aber noch vor dieser Tag kommen kann, was muss geschehen anhand Vers 25? Die Vollzahl der Heiden muss erst eingehen. Und erst dann nimmt Gott das Volk, der in Unglaube ist, wieder auf zu sich. Nur damit sich dies erfüllt, gibt es einzelne Bedingungen. Und eine Bedingung haben wir heute. Das Volk Israel zurück in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Dies hat sich erfüllt. Das haben wir vor unseren Augen. Und wir müssen verstehen, sie sind nicht zurück, weil die Nationen es so wollten. Gott sagt Folgendes in Hesekiel 36, Vers 22. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Also Gott sagt, ihr wart nicht treu. Ja, ihr habt meinen Namen sogar entweiht. Aber ich will etwas tun. Und was wird er tun? Gehen wir in den nächsten Vers, Vers 24. Und ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Er redet über die Sammlung. Eine Sammlung, ein säkuläres Volk zurück im Land Israel. Und erst wenn sie gesammelt sind, Vers 25, wird er sie reinwaschen. Sein Geist wird über sie kommen. Aber Geschwister, dies hat sich noch nicht erfüllt. Und vieles, was heute geschieht in Israel, ist schwer einzuordnen. Bis vor kurzem waren die Iraner auf der Nordgrenze Israels. waren die Russen in Nordgrenze. So vieles hat gepasst, so zum Beispiel Ezekiel 38 und 39. Die Iraner sind weg, die Russen sind weg, Syrien ist gefallen, Hisbollah ist vernichtet. Aber wie geht es weiter? Das sieht alles momentan positiv aus, aber wie geht es weiter? Wir müssen eins verstehen. Es ist eine ganze Generation indoktriniert, Israel zu vernichten. Es ist eine Region voller Hass. Ich bin in Israel aufgewachsen. Ich war da in meiner anderen Kindergarten, Schule, Studium, alles. Aber eins haben wir nie gehört, Hass gegen Araber. Nie, war nie ein Thema. Man hat immer eine Sehnsucht gehabt, Frieden. Alle Lieder, die wir gesungen haben in der Schule oder im Kindergarten, waren immer Lieder des Friedens. Ein Lied kennt ihr vielleicht auch, Hevenu Shalom Alechem, kennt ihr? Ja, ist bekannt, aber das singt man auch in der Schule, in der Kirche. Oder Hinei Matovu Manaim Shevet Achim Gam Yachad, vielleicht kennt ihr es auch, Psalm 133, Vers 1, ja. All diese Lieder und noch viel mehr, diese Sehnsucht, Friede zu haben, Sicherheit zu haben. Das ist die Sehnsucht des jüdischen Volkes. Aber momentan merken sie, wer gibt uns diese Friede? Wer gibt uns diese Sicherheit? Keiner. Keiner. Und das ist ein wichtiger Punkt. Israel muss in eine Sackgasse hineingeführt werden, dass sie wem erkennen, dem sie durchbohrt haben. Dies muss geschehen. Israel muss ihm erkennen. Und das soll auch unser Gebet für Israel schlussendlich sein und für diese ganze Region. Weil in diesem ganzen Konflikt gibt es eine Gruppe, die zeigt, Friede ist möglich. Und das sind messianische Juden. Wenn ich messianische Juden sage, sage ich ja christliche Juden, also Juden, die an Jesus glauben. Und dann wiederum christliche Araber, Wiedergeborene. Und gemeinsam lobpreisen sie Gott. Gemeinsam können sie den Gott Abraham, Isaac und Jakob anbeten. Und sie zeigen diese gesamte Gesellschaft im Nahen Osten, Friede ist möglich. Aber wie? Durch Jesus. Und nur durch Jesus. Und so soll unsere Sehnsucht für diese Region soll der schlussendlich sein, dass sie Friede erfahren. Die Sehnsucht für diese Region sollte sein, dies, was sie jetzt erleben, sollte sie etwas lernen. Die Israelis bezahlen einen sehr hohen Preis, um jemanden aus der Gefangenschaft, aus der Geiselschaft zu befreien. Aber es gab einer, der einen viel höheren Preis bezahlt hat. Das war der Vater selbst, der seinen Sohn geopfert hat, damit er die Schuld der gesamten Welt auf sich nimmt. Und wir haben vorher Jesaja 53 gelesen. Also die Schwester hat es gelesen. Und Jesaja 53 ist nicht irgendein Kapitel. Weil Jesaja 53 ist ein Gebet, ein Bekenntnis. Von wem? Vom Volk Israel. Warum kann ich das so sagen? Ich hoffe, das ist auch unser Bekenntnis. Dass es dies ist, was auch wir erfahren haben, wo wir zum Wiedergeburt kamen. Wir kommen ja nachher zum Tisch des Herrn. Aber wenn Sie anschauen, wenn denn Sie durchbohrt haben, Sacharja 12, Vers 10, ab Kapitel 12 bis Kapitel 14, das ist faszinierende Kapitel. Da redet Sacharja über ein zukünftiges Ereignis hin, in Kapitel 14, das tausendjährige Reich hinein, wo die Völker nach Jerusalem gehen werden und der einzige wahre Gott anbeten werden. Aber dort in Sacharja 12, Vers 10 sehen wir, wie das Volk Israel in der Bedrängnis ihm erkennt, dem sie durchbohrt haben. Sie werden erkennen, wer er ist. Sie werden erkennen, dass sie 2000 Jahre ihm abgelehnt haben. Dass sie ihn bewusst missachtet haben. Weil Israel erkennt heute, die wahren Freunde Israels sind die, die an Jesus glauben. Aber sie erkennen Jesus noch nicht. Aber dann kommt der Tag. Und da kommt eine Bekenntnis. Welcher? Jesaja 53. Weil Jesaja 53 ist in Vergangenheitsform geschrieben. Also Jesaja 700 Jahre vor Christus schreibt über jemand, der in der Zukunft zurückblickt. Und er blickt zurück und erkennt, der damals gestorben ist, starb um unsere Missetaten willen. So öffnen wir zum Schluss noch Jesaja 53. Und dies auch passend natürlich zum Abendmahl, weil ich glaube, die Verse dürfen wir auch auf uns beziehen. Und Geschwister, Jesaja 53 ist so ein Kapitel, in der Synagoge wird er nicht gelesen. Achtung, in der Synagoge werden viele Kapitel nicht gelesen. Die fünf Bücher Mose werden gelesen, die Psalmen werden gelesen. Und dann werden einzelne Abschnitte aus dem Rest der Bibel gelesen. Auserwählte Abschnitte. Aber dass genau Jesaja 53 eigentlich vernachlässigt wird, hat leider einen geistlichen Grund. Es gab einen Missionar in Jerusalem, der nahm Jesaja 53 und hat es Juden vorgelesen. Und die Juden haben gesagt, ach, das ist über Jesus, das ist nichts mit uns zu tun. Und dann sagte er, ja, aber es steht in Jesaja. Und die waren richtig schockiert. Okay. Ja, da haben sie ein Problem. Tatsächlich in der Schule, Bibelkunde war ja obligatorisch in Israel, ist immer noch obligatorisch. Und da haben wir Jesaja 53 tatsächlich durchgenommen. Aber mit einem klaren Ziel. Der leidende Knecht des Herrn ist wer? Israel. Und da kam ein junger Mann aus Kolleg von mir, nicht Christ, aber der hat dann die Lehrerin gesagt, also irgendwie ist das komisch, das kann man gar nicht auf Israel auslegen. Also er glaubt, die Christen haben recht. Also das hat sie von mir erwartet, aber nicht von ihm. Ja. Und tatsächlich, der Kapitel beginnt eigentlich Vers 13 von Kapitel 52. Aber ich lese jetzt Kapitel 53, die Verse 1 bis 10. Und seht, es steht in Vergangenheitsform. Es ist ein, sie erkennen und bekennen, er starb für uns. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist es er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie eine Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeut. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes. Hat ihn Strafen getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden bis da. Und dieser Vers 10, Geschwister, da offenbart sich Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Warum? Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Das und dies wird das Volk Israel einmal erkennen. Und sie werden bitterlich weinen, weil sie erkennen, 2000 Jahre haben wir Nein gesagt zu göttlicher Friede. Zu wahrer Friede. Friede mit Gott. Und dies muss Israel noch erfahren. Das ist unser Gebet für Israel. Dass durch die Geschwister im Land, die an Jesus glauben, dass immer mehr Menschen in Israel erkennen, es gibt Friede. Es gibt eine wahre Friede. Es gibt wunderbare Hoffnung durch Jeschua, durch Jesus. Aber dieses Gebet für Israel sollte auch unser Gebet sein für unsere Gesellschaft. Weil heute ist noch Gnadezeit. Unsere Gesellschaft, die sich so weit entfernt von Gott, braucht Jesus. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Ja, aber Vater, danke, dass wir deinen Heilsplan sehen. Wir sehen, wie schlussendlich du mit jedem zum Ziele kommst. Wir sehen deine Verheißungen in dein Wort, wo du Abraham gesagt hast, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und wir sehen, wie sich dies erfüllt hat. Damals vor 2000 Jahren, wie dein Sohn auf diese Welt kam, um der Sohn, den wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Er kam als Lamm Gottes. Und wir wissen, weil dein Wort es verheißt, Jesus wird kommen als der Löwe aus dem Stamm Juda, um seine Königsherrschaft wiederherzustellen, da auf Erde. Aber vorher das Gericht. Und so erkennen wir, Herr, heute ist noch Gnadezeit. Aber dein Volk ist zurück in sein Land. Das Evangelium hat das Ende der Erde erreicht. Und wir stellen mit Recht diese Frage, ist die Vollzahl der Nationen hineingegangen, wenn ein Volk zurück ist? Solange es noch Tag ist, wollen wir wirken, Herr. Aber wir sehen, du kommst bald. Und gib uns Kraft, nicht hoffnungslos zu sein, sondern in dieser Zeit, trotz Chaos, trotz Unsicherheit, trotz Krieg und Kriegsgeschrei, diese frohe Botschaft zu leben, dass sichtbar ist, wir haben eine Hoffnung und dass durch diese Hoffnung, welche wir haben, gelebte Hoffnung, wir auch unsere Gesellschaft zur Eifersucht reizen können, sodass sie schlussendlich auch dich erkennen. Aber das beten wir auch für dein geliebtes Volk Israel, welches du zurückgebracht hast. Herr, schenk die Geschwister im Land, seien es die gläubigen Juden, die messianischen Juden, seien es die gläubigen Araber, gläubige Palästinenser, Libanesen, Syrer, überall ist deine Gemeinde. O Herr, sie sind ein Zeugnis, Friede ist möglich. Aber nur durch Jesus. Und so beten wir, dein Reich komme. Maranatha. Amen. Amen.